Ich lese jetzt den Predigttext aus Johannes Kapitel 10, die Verse 1 bis 16. Ich sage euch, wer nicht durch die Tür in den Schafstall hineingeht, sondern auf einem anderen Weg eindringt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Der Hirte geht durch die Tür zu den Schafen. Ihm macht der Wächter auf, und auf seine Stimme hören die Schafe. Er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie hinaus. Wenn er dann alle Schafe, die ihm gehören, hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her und sie folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden werden sie nicht folgen. Sie laufen vor ihm davon, weil sie seine Stimme nicht kennen. Die Zuhörer Jesu verstanden nicht, was er ihnen mit diesem Vergleich sagen wollte. Deshalb fuhr Jesus fort: Ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber. Aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle. Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe herzugeben. Einer, der gar kein Hirte ist, sondern die Schafe nur gegen Bezahlung hütet, läuft davon, wenn er den Wolf kommen sieht, und lässt die Schafe im Stich. Und der Wolf fällt über die Schafe her und jagt die Herde auseinander. Einem solchen Mann, dem die Schafe nicht selbst gehören, geht es eben nur um seinen Lohn. Die Schafe sind ihm gleichgültig. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich. Genauso wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich gebe mein Leben für die Schafe her. Ich habe auch noch Schafe, die nicht aus diesem Stall sind. Auch sie muss ich herführen. Sie werden auf meine Stimme hören und alle werden eine Herde unter einem Hirten sein.
Schön, dass ihr da seid. Schön, diesen Geburtstagsgottesdienst mit euch zu feiern. Schön auch, dass wir Luftballons hier vorne haben. Ich bete zum Einstieg in die Predigt. Himmlischer Vater, danke für diese Zeit jetzt. Danke für die Zeit, die wir schon haben konnten mit den Liedern. Danke für die Zusagen, die du uns immer wieder machst, auch in diesem Text. Und ich bitte dich, dass du uns jetzt triffst und bewegst und begegnest. Amen. Ja, wir machen heute weiter mit unserer Predigtreihe, die da heißt: Jesus, was willst du uns geben? Und dabei geht es heute, wie wir schon in diesem Text gelesen haben, um Leben. Und zwar Leben in ganzer Fülle. Man könnte es vielleicht auch übersetzen mit Leben im Überfluss, so würden wir das heute vielleicht eher formulieren. Also nicht nur so ein Leben von wegen, ich komme schon klar, ist schon alles gut, sondern eher so ein, ich kann es überhaupt gar nicht fassen. Ja? Ich hätte mir das gar nicht erträumen können, wie toll das ist. Ich bin total überwältigt. Und ich glaube, es war Jennifer Aniston, die sinngemäß mal in einem Interview gesagt hat, was ist so schlimm daran, wenn ich abends einfach nur allein auf der Couch sitze, mir was zu essen bestelle und Fernsehen schaue. Und der Anspruch, gegen den sie sich da meiner Meinung nach völlig zu Recht zur Wehr setzt, ist: Mach doch was aus deinem freien Abend. Ja, du hast so viel Talent, du bist so beliebt, du bist so berühmt, du bist die bestbezahlteste Schauspielerin aller Zeiten. Ja, mach doch jeden Abend zu einem Fest. Genieß das doch mal, koste das doch mal aus. Es gibt so viele Menschen, so viele Männer, die gerne mal einen Abend mit dir verbringen würden. Nutz das doch mal aus. Es kann doch nicht sein, dass du mit all den wunderbaren Möglichkeiten, die wir alle nicht haben, von denen wir alle nur träumen, keinen besseren Weg findest, einen Abend zu verbringen, wie wir anderen Normalsterblichen auch. Wofür haben wir denn Promis, wenn nicht dafür, dass sie uns zeigen, wie so ein erfülltes Leben aussieht? Wenn unser eigenes Leben sich vielleicht mal nicht so spannend anfühlt oder so erfüllt, dann können wir wenigstens auf sie schauen. Und vielleicht fällt ja dann so ein bisschen was von ihrem Glanz auch auf uns ab. Nur leider ist nicht mal bei Jennifer Aniston Verlass darauf, dass wir hier das Leben in so ganzer Fülle wirklich zu sehen bekommen. Und ich glaube auch bei vielen anderen Vorbildern, Leute, zu denen wir jetzt aufschauen, egal ob das irgendwelche Promis sind oder Leute, die wir aus dem persönlichen Leben kennen, ist das, denke ich, genauso, dass bei allem Respekt, bei aller Bewunderung, bei allem, was sie raushaben, was wir nicht raushaben, bei aller Eifersucht vielleicht sogar, es doch so ist, dass es uns schwerfällt, irgendwo hinzuschauen, auf irgendjemanden zu schauen und zu sagen, da ist das Leben wirklich in ganzer Fülle. Sondern sobald man mal ein bisschen hinter die Kulissen schaut, sobald man jemanden ein bisschen näher kommt, da merkt man irgendwie, die haben doch genauso zu kämpfen, wie wir anderen alle auch. Der Musiker Vance Joy, kennen einige vielleicht, drückt das in einem Liedtitel mal sehr, sehr, sehr nüchtern aus. Und zwar heißt dieses Lied, We all die trying to get it right. Wir sterben alle bei dem Versuch, unser Leben richtig gut hinzukriegen. Wer von uns kann denn wirklich von sich behaupten, er oder sie hätte es raus mit dem erfüllten Leben? Und dieser so sehr nüchternen, fast schon zynischen Wahrnehmung setzt Jesus jetzt hier im Text so ein Bild, ein Gleichnis entgegen, nämlich das von einem guten Hirten und seinen Schafen. Und dieses Bild hier ist, dass die Schafe so über Nacht in so eine Umzäunung, Ummauerung, so einen Stall gebracht wurden, und zwar mehrere Herden von mehreren Hirten, die wurden da alle so wild zusammengebracht und dann bei Nacht bewacht, und am Morgen kommen dann die Hirten wieder und rufen so ihre Schafe aus der großen Herde raus und nehmen sie mit und gehen mit ihnen auf die Wiese, auf die Weide, aufs Feld. Und das ist so ein sehr schönes Bild, das Jesus hier gebraucht und das seinen Zuhörern irgendwie, was die vor Augen hatten, womit sie was anfangen konnten. Und ich muss sagen, dass es mir aber zuerst mal nicht so leicht gefallen ist, jetzt dieses Bild von den Schafen und vom guten Hirten irgendwie mit meinem Leben in Bezug zu setzen. Ja, ich konnte damit erst mal nicht so viel anfangen, und selbst den Leuten damals ging es ja offensichtlich so, Vers 6, dass sie nicht verstanden, was er ihnen mit diesem Bild jetzt eigentlich sagen wollte. Und genau der Frage, wie jetzt dieses Bild vom guten Hirten und den Schafen mit unserem Leben zusammenpasst, unser Leben erfüllter machen kann, der will ich in der Predigt heute nachgehen, und zwar in den folgenden Punkten. Erster Punkt will ich so zwei verschiedene Art und Weisen, das Leben zu verstehen, anschauen. Zweiten Punkt will ich nochmal ein bisschen näher auf dieses Bild eingehen vom Hirten und seinen Schafen. Und im dritten Punkt dann ganz konkret an einem Beispiel mal schauen, wo wird das denn greifbar? Wo können wir das festmachen? Okay, wir fangen an mit zwei Art und Weisen, das Leben zu verstehen. Der Sozialphilosoph Charles Taylor beschreibt in seinem Buch Ein säkulares Zeitalter, dass die Menschen vor der Neuzeit, also im Mittelalter zum Beispiel, ihr Leben ganz, ganz anders wahrgenommen und bewertet haben, als wir das heute machen. Und zwar beschreibt er das so, dass es sowas wie höhere Zeiten gab. Das war zum Beispiel die Adventszeit vor Weihnachten oder so die Fastenzeit vor Ostern. Und diese Zeiten waren jetzt nicht nur deshalb höhere Zeiten oder man könnte vielleicht auch sagen heilige Zeiten, weil da irgendwelche Ereignisse, die irgendwann mal in grauer Vergangenheit passiert sind, gefeiert wurden, sondern weil es so war, dass diese Ereignisse in der Gegenwart so real wurden, dass sie irgendwie einen Einfluss hatten, dass sie verändert haben. In Shakespeares Hamlet, was jetzt nicht mehr ganz ins Mittelalter passt, aber da findet man zum Beispiel die Aussage, dass böse Kobolde und Hexen und Geister es am heiligen Abend nicht wagen werden, auf der Erde zu wandeln und ihren Unwesen zu treiben, einfach weil dieser Abend so heilig ist, weil da Gott auf eine besondere Art und Weise gegenwärtig und präsent ist. Und dieses Verständnis von Zeit und vom Leben war für die Menschen damals keine hochphilosophische Idee, die sie in irgendwelchen Büchern nachlesen mussten, so wie ich, sondern das war einfach, wie sie ihr Leben wahrgenommen haben, ohne jetzt großartig darüber nachzudenken. Das heißt, sie haben ihr Leben jetzt nicht unbedingt so verstanden wie so eine Abfolge von Ereignis A, B und C, alles schön hintereinander, sondern es gab Ereignisse, die so eine ewige Bedeutung hatten. Und durch das Erinnern und Feiern von diesen Ereignissen kam man in Berührung mit der Ewigkeit. So, das war fast so, als ob dieses Ereignis nochmal passiert und man das miterlebt. als ob man live dabei ist und dann natürlich auch davon geprägt und beeinflusst wird. Und in gewissem Sinne konnten so den Menschen damals sowas wie die Geburt von Jesus zum Beispiel viel, viel näher und viel wichtiger sein, ihr Handeln und Denken viel mehr beeinflussen als die schlechte Ernte im letzten Herbst oder so. Und das klingt vielleicht erstmal sehr fremd für uns, aber ich glaube, so weit weg ist das gar nicht. Wir kennen das zum Beispiel ja auch, dass wenn wir irgendwie ein Lied hören, das uns an eine Zeit erinnert oder irgendein Bild sehen, dass wir dann so bestimmte Momente nochmal neu erleben, nochmal wiedererleben. Oder vor kurzem habe ich in einem Kinderliederbuch, was wir geschenkt bekommen haben für unsere kleine Tochter, so ein altes Weihnachtskinderlied wieder gefunden. Ihr kennt das vielleicht, das heißt Alle Jahre wieder. Und ich habe noch nie auf diesen Text geachtet, aber wenn man mal die erste Zeile liest, dann steht da, alle Jahre wieder kommt das Christuskind auf die Erde nieder, wo wir Menschen sind. Und wenn man diesen Wortsinn, also wenn man das mal wörtlich nimmt, dann ist das ja völlig absurd. Ja, kein Mensch hat je geglaubt, dass jedes Jahr Jesus wieder in einem Stall in Bethlehem geboren wurde und so zu uns Menschen kam. Aber das war für den Liederdichter damals, für die Leute, die das gesungen haben, damals offenbar so real, da kommt genau dieses Verständnis zum Ausdruck, dass das Christkind so präsent ist, als wäre man selbst nochmal live dabei, als würde das nochmal passieren. Und Gott kommt in dieser Zeit dann tatsächlich den Menschen auf besondere, auf übernatürliche Art und Weise nahe. Er hat diese Zeit erfüllt, er hat das Leben der Menschen erfüllt. Und das steht jetzt natürlich in einem krassen Gegensatz dazu, wie wir unser Leben heute wahrnehmen. Ja, wenn wir unser Leben anschauen, dann ist das tatsächlich so, da irgendwie Geburt, Aufwachsen und irgendwann sterben. So, das ist so eine klare Abfolge von Events und das fließt so dahin. Und die einzige Chance, die wir jetzt haben, dieses Leben zu einem erfüllten Leben zu machen, ist eigentlich, dass wir die einzelnen Momente, die wir so bekommen, so gut wie möglich nutzen. Ja, dass wir die genießen. Dass wir das Beste aus jedem Moment machen, dass wir das auskosten und vielleicht auch sogar dazu gebrauchen, anderen irgendwie zu helfen. Und zwar egal, wie es kommt. Und ein Film, in dem dieses Verständnis sehr, sehr schön zum Ausdruck kommt, ich mag diesen Film, ist Forrest Gump. Und er fliegt in der ersten Szene, folgt die Kameraeinstellung so einer kleinen weißen Feder, die fliegt da so völlig wahllos, zufällig durch die Luft und landet dann auf dem Helden dieser Geschichte, nämlich auf Forrest Gump. Und der stellt dann direkt erstmal klar, dass das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Ja, man weiß nie, was man bekommt. Und dann schwebt er den ganzen Film hindurch, quasi so wie diese Feder, durch das Leben von einem Ereignis ins andere. Er landet mal im Krieg, er ist die meiste Zeit seines Lebens unglücklich, verliebt. Er ist mal Captain von irgendeinem Garnelen-Schrimp-Boot. Er muss irgendwann seine kranke Mutter beerdigen. Er wird am Ende steinreich. Er begegnet zwischendurch mal Elvis. Aber in jeder dieser Situationen, egal wie es kommt, ob positiv oder negativ, schafft er es irgendwie so, das Beste aus diesem Moment zu machen. Er ist der große Held dieser Geschichte, der weder abhebt, wenn es ihm gut geht, noch irgendwie verzweifelt und sein Schicksal beweint, wenn es ihm schlecht geht. Und das, obwohl er in diesem Film als eher beschränkt und sogar dumm dargestellt bzw. von seinen Mitmenschen wahrgenommen wird. Und nochmal ein bisschen eine wissenschaftlichere Formulierung von dem gleichen Zeitverständnis kommt von dem Professor für Kulturphilosophie an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Andreas Urs Sommer, in einem Interview mit der Zeit. Ihr findet das auch im Programmheft als Text zum Nachdenken abgedruckt. Und da formuliert er das so. Sinn ist heute etwas, das wir selbst machen, statt es von höherer Warte zu empfangen. Wir müssen kein gottgefälliges Leben führen, um ins Himmelreich zu kommen. Sondern ein zentrales Element unserer modernen Ideologie ist, wir schaffen unser eigenes Paradies auf Erden, wenn wir uns nur genug anstrengen. Solche Sinnantworten gab es schon in der antiken Philosophie. Heute heißt es, mach was aus deinem Leben. Wir sind frei und dazu verurteilt, diese Freiheit zu nutzen. Diese Freiheit hat natürlich tatsächlich sehr viel Positives, wie Herr Sommer das in diesem Interview dann auch vertritt. Aber gleichzeitig stellen wir uns damit eben unter diesen Anspruch, mach was aus deinem Leben, ja? Erfülle dein Leben. Du bist dafür verantwortlich, egal wie es kommt. Und wenn wir uns Forrest Gump zum Vorbild nehmen, dann setzen wir uns damit, finde ich, ganz schön unter Druck. Ich muss ehrlich zugeben, ich fühle mich manchmal damit überfordert, so wirklich jeder Situation noch einen Sinn zu geben, ihr irgendwas abzugewinnen oder sie zu genießen. Ich kann nicht aus jedem Moment das Beste machen. Ganz besonders deutlich wird mir diese Überforderung in den Momenten, für die ich was bezahlt habe. Ja, wenn ich auf ein Konzert gehe, dann will ich da aber auch unbedingt den besten Abend meines Lebens haben, weil ich habe eine ordentliche Stange Geld dafür hingelegt. So, da muss was los sein. Aber allein schon dieser Druck, den ich mir selber mache, mit dem stehe ich mir ja so ein bisschen dabei im Weg, diesen Abend wirklich unbeschwert genießen zu können. Und diese Überforderung, die hört ja dann nicht bei so Momentaufnahmen auf, sondern wenn ich 10 Semester Studienzeit investiert habe, so, dann will ich da erstens Spaß dabei haben, zweitens will ich dabei nicht nur fachlich, sondern auch persönlich weiterkommen und drittens will ich vor allem die Perspektive auf einen Job, der sinnvoll ist, mich reich macht und mit dem ich die Welt verändern kann. So, das wäre mal eine erfüllte Studienzeit. Aber was, wenn das irgendwie nicht gegeben ist? So, dann kann ich vielleicht nochmal irgendwie was anderes probieren, von dem ich auch nicht weiß, wie es wird. Oder ich muss halt irgendwie schauen, dass ich noch irgendwie das Beste draus mache und das mir und allen anderen irgendwie als sinnvolles Studium verkaufen. Oder was, wenn ich so über Jahre hinweg sehr viel in eine Freundschaft, in eine Beziehung investiert habe, wirklich alles versucht habe, so das Beste draus zu machen und dann fällt das alles auf einmal in sich zusammen. Heißt das dann, dass ich meine Zeit verschwendet habe? Oder auch selbst, wenn eigentlich alles super läuft, wenn ich so die wichtigen Dinge zumindest, die mir was bedeuten, alle erreicht habe, aber mich damit trotzdem nicht so wirklich erfüllt und glücklich fühle. Was habe ich dann eigentlich falsch gemacht? Habe ich dann vielleicht doch nicht so das Beste aus meinem Leben rausgeholt? Ich glaube, das sind solche Fragen und Überlegungen, die Vance Joy zu seinem Song inspiriert haben. We all die trying to get it right. Wir sterben alle bei dem Versuch, es richtig zu machen. Und ich glaube, es sind aber auch solche Überlegungen und Fragen, mit denen wir eben immer wieder überfordert sind, mit denen wir uns auch immer wieder Druck machen. Weiter zum zweiten Punkt und zu diesem Bild von dem guten Hirten und seinen Schafen. So, was hat dieses Bild, was hat dieser Text jetzt mit der ganzen Sache zu tun? Für mich ist ein erster Anknüpfungspunkt tatsächlich dieses Gefühl der Überforderung, von dem ich gerade gesprochen habe. Es gibt nämlich kaum ein Tier, das so überfordert ist mit dem Leben wie ein Schaf. Schafe zeichnen sich tatsächlich durch ihre Hilflosigkeit aus. Es gibt andere Tiere, wenn die sich verlaufen, selbst wenn man sie irgendwo aussetzt, die finden immer noch den Weg nach Hause, Schafe nicht. Es gibt auch nicht umsonst das Gleichnis vom verlorenen Schaf, wo das Schaf sich verirrt und dann vom Hirten so auf den Schultern zurück nach Hause getragen wird. Und in der Vorbereitung habe ich jetzt gelernt, der Grund, warum der Hirte das Schaf auf den Schultern nach Hause trägt, beziehungsweise nach Hause tragen muss, ist, dass so ein Schaf nicht nur nicht den Weg nach Hause findet, sondern auch wenn man es findet, dann gerät es in solche Panik und ist so verwirrt, dass man eigentlich keine andere Möglichkeit hat, als dieses Schaf auf den Boden zu tackeln, ihm die Füße zusammenzubinden, sich auf die Schultern zu laden und so wieder nach Hause zu bringen, weil sonst kommt es nicht mit. Es hat einfach keine Ahnung, was passiert. Und das ist jetzt natürlich erstmal ein bisschen ein bitterer Vergleich, zu sagen, wir sind in unserem Versuch, ein erfülltes Leben zu leben, ungefähr so hilflos und überfordert wie so ein Schaf. Aber ich glaube, der Punkt, warum Jesus uns hier im Text mit Schafen vergleicht, der ist jetzt nicht, um uns zu beleidigen oder uns irgendwie runterzumachen, sondern ich glaube, worauf Jesus mit diesem Bild hinaus will, ist die Vertrautheit, die dadurch in der Beziehung zwischen dem Hirten und seinen Schafen entsteht, die Nähe. Und es ist wohl tatsächlich so, dass ein Hirte seine Schafe sehr gut kennen muss, aber auch sehr gut kennt. Ja, er kann sie so einzeln in einer Herde unterscheiden, er kann sie einzeln aus einer riesigen Herde fremder Schafe unterscheiden. Und er baut so eine Beziehung mit ihnen auf, so wie wir das vielleicht mit Haustieren machen. Und die Vertrautheit von Hirte und Schafen, die wird ja dann hier im Text auch ganz besonders betont. Gleich mehrfach, ja, der Hirte ruft seine Schafe einzeln beim Namen aus dieser größeren Herde raus. Die Schafe kennen die Stimme ihres Hirten. Die folgen auch nur der Stimme. Wenn sie eine andere Stimme hören, laufen sie weg. Und Jesus macht ja dann auch diesen Kontrast auf von dem guten Hirten zu jemandem, der das nur macht, weil er bezahlt wird, oder sogar zu einem Dieb, der das nur selbstsüchtig irgendwie schlachten will, das Schaf. So, bei ihm sind die Schafe nicht gleichgültig, die bedeuten ihm was. Und ganz besonders deutlich wird das dann in zwei Statements, die er macht, wo er sagt, ich kenne meine Schafe und ich gebe mein Leben her für meine Schafe. Und in Vers 15 geht Jesus dann hier eigentlich sogar über dieses Bild von einem Hirten und seinen Schafen drüber raus. Denn er sagt ja hier, ich kenne sie so, wie der Vater mich kennt, beziehungsweise wie sie kennen auch mich, wie ich den Vater kenne. So, und bei Hirte und Schaf, da stößt ja so eine Beziehung oder Liebe irgendwo an eine Grenze. Ja? Da hat die Liebe irgendwo ihre Grenzen. Aber bei Jesus, in der Beziehung zwischen Jesus zu seinem Vater, da gibt es diese Grenzen nicht. Da ist die Liebe grenzenlos. Und auch sonst wird ja in der Bibel immer wieder dieser Vergleich gebraucht, dass wir wie Gottes Kinder sind, dass er wie unser Vater ist. Und ich bin ja seit einem guten Jahr ungefähr jetzt selbst Vater, und ich erlebe das tatsächlich auch als so eine Beziehung der Nähe und der unglaublichen Vertrautheit zu meiner Tochter, die da gerade schreiend durch den Saal läuft. Und es ist so ganz, ganz nett und niedlich, wenn ich zum Beispiel zu Hause anrufe und sie erkennt dann meine Stimme am Telefon oder mein Gesicht auf dem Bildschirm oder so. Aber so die wirklich intensiven Momente, das ist, wenn sie nachts um zwei schreiend aufwacht und ich dann eben ins Zimmer komme und schaue, ob es ihr gut geht, ist ihr zu warm, ist ihr zu kalt, hat sie Schmerzen, braucht sie was zu trinken, hat sie die Windel voll. Und dann versuche sie zu beruhigen, ihr gut zuzureden, ihr über den Rücken zu streicheln, bis sie wieder einschläft. Was manchmal ziemlich lange dauern kann. Aber das ist so das Level von Nähe und Vertrautheit, von dem Jesus hier spricht, worauf er hinaus will. Und so wie Johannes dieses Gleichnis hier überliefert und erzählt, ist es recht offensichtlich, dass Jesus hier nicht nur so ein schönes, theoretisches Bild von irgendeinem idealen Hirten malt, sondern wenn er hier davon spricht, dass er sein Leben für uns hergibt, dann nimmt er damit Bezug auf seinen eigenen Tod am Kreuz. Mit anderen Worten, in Jesus haben wir tatsächlich so einen guten Hirten, der uns so nahe ist. Ja, er hat tatsächlich sein Leben für uns hergegeben. Er kennt uns tatsächlich so gut, er ist uns tatsächlich so nahe wie ein Hirte seinen Schafen oder wie ein Vater seinem kleinen Kind. Und ich finde das super in dem Text hier, deswegen habe ich extra noch Vers 16 mit dazu genommen, weil wir da eben explizit mit einbezogen sind. Wir, so wie wir heute Abend hier sitzen, ja, wir sind die anderen Schafe aus dem anderen Stall, die auch noch von Jesus hören und mit reingenommen werden. Und ich habe keine Ahnung, was so die Dinge sind, die euch vielleicht manchmal nachts nicht schlafen lassen. Ich weiß nicht, was ihr vielleicht aus dem Tag heute oder aus dieser Woche so in den Gottesdienst heute Abend mitgebracht habt. Vielleicht irgendwelche Jobsachen oder so, irgendwas, was uns noch nachhängt. Vielleicht auch eine anstrengende Woche, die vor uns liegt. Vielleicht irgendwelche Sachen, die wir mal gesagt haben und die wir bereuen. Vielleicht eine Chance, die wir verpasst haben, oder eine Entscheidung, die wir getroffen haben oder die ansteht und wo wir keine Ahnung haben, was jetzt der richtige Weg ist. Die Ansage hier im Text ist, dass Gott ganz nahe mit dabei ist und sich unter Einsatz seines Lebens um uns kümmert. Und selbst wenn wir vielleicht in Panik verfallen, dann tackelt er uns zur Not auch mal über den Haufen und bringt uns nach Hause. Das Problem oder eine große Herausforderung, finde ich, dabei ist, das fühlt sich für uns mit der Art und Weise, wie wir das Leben so wahrnehmen, oft überhaupt gar nicht real an. So, auch wenn wir das vielleicht theoretisch irgendwie glauben oder für wahr halten, dass das alles irgendwie stimmt, dann haben wir doch nicht unbedingt den Eindruck, dass das irgendeinen Einfluss auf unsere Gegenwart hat. Ja, was soll denn so ein Ereignis von irgendwo vor 2000 Jahren mir heute und hier in meinen Problemen helfen? Und das ist jetzt der Punkt, warum ich diese ganze Sache mit der heiligen Zeit aufgemacht habe. Ja, mit unserer intuitiven Vorstellung vom Leben schließen wir Gott irgendwie fast schon automatisch von vornherein aus. So, das macht es unglaublich schwer für uns, so eine Verbindung herzustellen von dem guten Hirten, den wir doch haben, und dem Stress, den wir gerade erleben. Das kriegen wir erstmal nur ganz schwer irgendwie zusammen. Aber das können und das dürfen wir eben tatsächlich so anders sehen. Wir dürfen das zusammenbringen, wir dürfen uns das vergegenwärtigen, wir dürfen das nochmal miterleben, so dass Gott uns nicht nur getragen hat, nicht nur für uns gestorben ist, sondern uns jetzt kennt, tröstet und leitet und sein Leben für uns hergibt. Augustinus, großer christlicher Denker im 4. Jahrhundert, der hat diese Idee mit der heiligen Zeit mal so illustriert, dass das ist wie bei einer Melodie. Ja, so eine Note in einer Melodie kann nie ohne die anderen stehen, da macht sie keinen Sinn. So ein einzelner Ton, wie von so einer schwarzen Taste auf dem Klavier, der klingt vielleicht für sich irgendwie schief und völlig verloren steht er irgendwie sinnlos im Raum. Aber wenn er in so eine Melodie eingebettet ist, dann bekommt er Sinn und kann unglaublich gut klingen. Und auch wenn wir im Leben mal so eine schwarze Taste erwischen, auch in unseren dunklen Momenten, auch wenn in unserem Leben Dinge passieren, die so keinen Sinn ergeben, die uns vielleicht auch nur langweiligen oder wo wir was verbockt haben oder so dieses Gefühl haben, ich kann nicht mehr oder ich will den Abend einfach nur noch vom Fernseher allein verbringen, so dann kommt uns das vielleicht alles irgendwie völlig schräg und überhaupt nicht erfüllt vor. Aber wenn wir das im Gleichklang hören können, mit dem, was Jesus für uns gemacht hat, mit dem, was er für uns macht, was er für uns tut, dann macht das unser Leben irgendwie klangvoll und reich und unbeschwert. Ja, das rückt so unser Denken, Handeln und Entscheiden in den richtigen Zusammenhang. Und egal, ob wir jetzt den richtigen Ton immer treffen, egal, wie uns das Leben so spielt, Gott hat schon längst die passende Melodie dazu komponiert. Und damit fällt so diese Last von uns ab, selbst aus jedem Moment jetzt nochmal das Beste rausholen zu müssen, jedem Moment irgendwie Sinn geben zu müssen. So, wir müssen nicht mit Forrest Gump mithalten können, um am Ende des Abends zur Ruhe kommen zu dürfen. Wo wird das greifbar? Wie macht das unser Leben effektiv erfüllter? Das ist der dritte Punkt. Und da liegt für mich eine der wichtigsten Funktionen des Gebets. Paulus hat mal geschrieben, betet ohne Unterlass. Und damit meint er jetzt nicht, wir sollen in jedem Moment irgendwie so Gebete im Kopf vor uns hinmurmeln oder so, sondern wir sollen keinen Moment isoliert von unserem guten Hirten und Vater denken und leben. Und weil das nicht unbedingt Teil von so unserer natürlichen Wahrnehmung ist, von der Art und Weise, wie wir das Leben so ganz normal angehen, ist es eben hilfreich, uns ab und zu bewusst Zeiten des Gebets zu nehmen oder auch so einen Gottesdienst wie jetzt hier zu feiern oder Feiertage einzuhalten. Einfach, um uns das immer wieder bewusst zu machen und uns zurück in unsere Gegenwart zu holen, so damit wir den Blickkontakt zum Hirten nicht verlieren. Und ich will das jetzt mal an einem Beispiel ein bisschen ausführlicher festmachen. Ja, wo macht das denn einen Unterschied? Ich glaube, es macht einen Unterschied darin, wie wir zum Beispiel mit Entscheidungen umgehen oder wie wir in so Entscheidungsprozesse reingehen. Klar können und sollten wir uns auch bemühen, immer möglichst gute und kluge Entscheidungen zu treffen bei Berufswahl, Partnerwahl oder auch nur der Frage, wie wir einen Abend verbringen. Aber bei vielen Entscheidungen können wir ja unmöglich abschätzen, ob sie uns jetzt erfüllen werden oder nicht. Ja, manchmal nicht mal im Nachhinein und schon gar nicht, bevor wir sie treffen. Wäre ich in einer anderen Beziehung nicht vielleicht doch glücklicher geworden? Bin ich da, wo ich jetzt bin, im richtigen Job? Bin ich am richtigen Platz? Verkaufe ich mich vielleicht unter Wert? Müsste ich eigentlich dringend was ändern? Oder ist das, was ich am nötigsten habe, nicht vielleicht sogar, dass ich mehr Durchhaltevermögen brauche und ich ständig irgendwas ändere? Und in solchen Fragen greifen wir dann, glaube ich, vielleicht manchmal auch im Gebet auf Gott zurück, so mit der Bitte, hilf mir doch, die richtige Entscheidung zu treffen. Ist auch vollkommen okay, aber ist auch ein sehr, sehr enger Fokus, so als ob unser Glück allein davon abhängen würde, dass wir jetzt diese Entscheidung richtig treffen. Und Gott sei Dank ist das nicht so. Ich habe vor kurzem eine Nachricht von einem jungen Mann, also noch jünger als ich, und Freund bekommen, der mir mit einer Frage geschrieben hat. Und zwar meinte er, sag mal, du und deine Frau, ihr hattet doch auch eine Zeit lang irgendwie eine Fernbeziehung und ich bin jetzt seit 6 Monaten mit diesem Mädel zusammen und jetzt ziehe ich in eine andere Stadt zum Studium, sie auch, und wir werden so ganz weit entfernt voneinander sein, also richtig Distanz dazwischen. Und jetzt muss ich entscheiden, ob ich mit ihr eine Fernbeziehung eingehen will oder nicht. Was meinst du denn? Was rät man einem jungen Mann in so einer Situation? Eine Möglichkeit wäre vielleicht so das zu betonen, was ich auch öfter gehört habe, als ich noch jünger war und so mit der Frage, ob ich eigentlich völlig bescheuert bin, mich auf eine Fernbeziehung einzulassen, an andere Leute rangetreten bin. Und das ist so dieses, ja, das kannst du nur selbst wissen. Das musst du für dich selbst entscheiden. Was für eine grausame Art, diesen armen jungen Mann im Stich zu lassen. Wenn er es selbst wüsste und entscheiden könnte, dann müsste er mich ja nicht fragen. Klar ist er derjenige, der am Ende irgendwie eine Ansage machen muss. Und er ist auch derjenige, der am Ende die Konsequenzen tragen muss vor allem. Aber er hat ja genauso wenig, er hat ja keine Ahnung, auf was er sich da einlassen würde. Er hat auch keine Ahnung, was ihm da vielleicht entgehen würde. So genau, wie das mir damals auch ging. Also habe ich ihm geschrieben, dass ich vor der Fernbeziehung mit meiner Frau, die sich für mich sehr gelohnt hat, schon ein paar andere Beziehungen hatte, wo ich so richtig verkackt habe. Ja, ich habe ein paar wirklich schlechte Entscheidungen getroffen, auf die ich nicht stolz bin. Und was mich durch diese Zeit dann aber doch durchgetragen hat, was mir jetzt auch manchmal noch hilft, das einzusortieren, wenn ich daran zurückdenke, dass ich es halt immer selber gewusst habe, dass ich so meinen eigenen Weg gegangen bin und meinem Herz gefolgt bin, dass ich mein Ding gemacht habe. Sondern es ist, dass ich einen guten Hirten habe, der mir nahe war und ist, der mich begleitet und der mich mit all meinen guten und schlechten Entscheidungen irgendwie durchträgt und da so einen roten Faden durchwebt. Der mir im Zweifelsfall nicht mal nur so die Richtung vorgibt, sondern mich in die richtige Richtung trägt, wenn ich mich verlaufen habe. Und ich habe natürlich auch keine Ahnung, was jetzt die richtige Entscheidung in der Situation meines jungen Freundes ist. Aber was ich ihm von ganzem Herzen wünsche, ist eben das, dass er das spüren kann, dass er sich das vergegenwärtigen kann, dass er von einem guten Hirten getragen wird, der bei ihm ist und der ihn, egal welchen Fehler er vielleicht auch machen wird, da durchbringen wird. Und ich glaube, das kann dann tatsächlich einen ganz großen Unterschied machen, mit wie viel Begeisterung und wie sehr er von ganzem Herzen in diesen neuen Lebensabschnitt starten kann, sei es jetzt mit oder ohne Fernbeziehung. Ja, ohne sich Druck zu machen, ohne ein schlechtes Gewissen, ohne Sorgen darüber, er könnte jetzt gerade die Liebe seines Lebens verloren haben oder sein Studium noch bevor es begonnen hat in den Sand setzen. Und es gibt da unzählige weitere Beispiele, wo das tatsächlich einen Unterschied macht. Das wirkt sich so auf alle unsere Lebensbereiche aus. Es gibt vielleicht Bereiche in unserem Leben, wo wir denken, da hat Gott vielleicht kein Interesse dran. Oder das ist so dunkel, da hat er nichts zu tun. Oder das ist so persönlich, da will ich ihn auch gar nicht dabei haben. Und die Ermutigung, die ich euch zusprechen möchte, ist, dass es für jeden Bereich unseres Lebens tatsächlich Hoffnung gibt, dass er davon teilwerden kann und will und damit fertig wird. Und die Herausforderung ist dann natürlich auch wirklich jeden Bereich unseres Lebens, ihn da reinzulassen, ihn da ranzulassen, das auch an uns ranzulassen, uns das zu vergegenwärtigen, dass Jesus da irgendwie was mit zu tun hat. Genau dafür ist auch diese Zeit nach der Predigt jetzt gedacht. So als eine Zeit, in der wir uns Gottes Nähe vergegenwärtigen können, mal so ganz vorsichtig die Zehen in die Ewigkeit reintauchen können und mal schauen, was das mit uns macht. Vielleicht mal darum zu ringen, wo Gott uns vielleicht näher und präsenter ist, als wir ihm das zutrauen oder als uns das lieb ist. Vielleicht mal was loszulassen und abzugeben, so eine schlechte Entscheidung, die uns nachgeht oder wo wir uns vielleicht auch von irgendwas oder irgendwem abhängig gemacht haben, was wir gar nicht brauchen für ein erfülltes Leben. Ganz besonders besteht die Möglichkeit natürlich im Abendmahl, was wir jetzt gleich feiern werden, wo wir uns durch Brot und Wein nochmal vergegenwärtigen, was Jesus für uns getan hat. Es gibt aber auch die Möglichkeit, den Bekenntnistext, den ihr im Programmheft findet, zu eurem Gebet zu machen, den für euch durchzusprechen. Ihr könnt symbolisch eine Kerze dort hinten an der Station anzünden und ans Kreuz bringen. Und ihr seid natürlich herzlich eingeladen, die Lieder als Reaktion auf das, was Gott für uns getan hat, mitzusingen. Amen.